Radio 1. Live aus dem Sommergarten vom Franz.
Ein Schriftsteller, da ist sie wieder, die Quarte aus der Polizeisirene, das Martinshorn, um sie mal kurz ins Spiel zu bringen und Dr. Pop. Aber jetzt, Zitat. Ein Schriftsteller ist eine Person, die sich der Illusion hingibt, es werde ein weiteres Buch von ihr erwartet. Das ist ein Zitat von Reinhard Lettau, ein Mann, der ziemlich genau wusste, wovon er sprach, denn er war selber Schriftsteller.
Stimmt, ja.
Zitiert wird dieser Satz von einem Mann, der auch ziemlich gut weiß, wovon er spricht, denn er ist auch Schriftsteller und das sehr erfolgreich. Sein letzter Roman, Der junge Doktorand, stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Hier ist Jan-Peter Bremer. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Herzlichen Dank.
Dieses Zitat steht am Anfang deines Romans. Wir werden es gleich besprechen, warum das so ist, weil es ist auch Teil, es steht nicht umsonst, dieses Zitat da. Bevor wir darüber mal ein bisschen reden, er ist im September erschienen. Das heißt, du hattest noch das Glück, muss man wirklich sagen, eine Lesereise machen zu können, im Gegensatz zu vielen, die jetzt ihre Bücher gerade im Frühjahrsprogramm veröffentlicht haben und dann eben auch, wie viele Musiker, neue Platten nicht auf Tour gehen können. Wie hast du die letzten Monate so erlebt, auch mit deinem Roman, ohne mit Leuten darüber reden zu können?
Also für mich war das auch ein bisschen Schock irgendwie, weil ich jetzt im Frühling noch relativ viele Lesungen gehabt hätte, vor allen Dingen im süddeutschen Raum irgendwie, aber ich hatte halt auch vorher schon relativ viele. Und für mich bestand der Schock eigentlich darin, dass ich dachte, aha, okay, jetzt bist du ja wieder zu Hause und fährst gar nicht mehr weg. Also musst du anfangen, wieder zu arbeiten. Und das musste ich erst mal schlucken, ja. Also ja. Da bin ich auch nicht sofort wieder reingekommen.
Das heißt, wieder anfangen zu arbeiten, hast du gleich schon wieder mit dem nächsten Roman angefangen? Oder nee, was
das
heißt
nicht.
Das?
Nee, das nicht. Aber ich habe auf einmal gedacht, eigentlich müsste ich einschreiben, ja. Und das war schon Schock genug. Mhm. Sonst war das. Ja, das ist ja für uns als Schriftsteller so, dass man immer so ein bisschen in Quarantäne lebt. Irgendwie, wenn dann alle anderen um einen herum auch in Quarantäne leben, merkt man erst, wie krank das eigentlich ist.
Das stimmt, ne? Eigentlich ist der Schriftsteller, das Berufsbild des Schriftstellers ist für die Quarantäne eigentlich gemacht, ne?
Ja, ist für die Quarantäne gemacht, ja.
Genau. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu dem Roman. Das ist ein Roman über ein älteres Paar. Er ist so ein gealterter Maler. Sie, die gelangweilte Frau an seiner Seite. Sie leben auf dem Land, in so einer Mühle. Und dann wird ihr Leben quasi in Bewegung gebracht, weil sich ein junger Doktorand ankündigt, einen Besuch ankündigt, um seine Doktorarbeit über diesen Künstler zu schreiben. Doch der Mann kommt zunächst nicht. Also sie müssen 2 Jahre auf ihn warten. Genau. Das ist erstmal die Grundkonstellation. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie diese Idee in deinen Kopf und dann in den Roman kam oder zum Roman wurde.
Um Gottes Willen, ja. Ja, wie entstehen Ideen? Ja? Ja, eigentlich immer so aus einer gewissen Not. Das letzte Buch, das hatte ich tatsächlich über mich und meine Familie zu Hause geschrieben. Das hieß Der amerikanische Investor. Und das spielte quasi in unserer Wohnung. Und wir wurden von der Gentrifizierung bedroht, weil ein Investor das Haus gekauft hatte. Und zu dieser Idee bin ich dann gekommen, weil ich ganz lange von der anderen Idee nicht weggekommen bin. Und dann dachte ich auf einmal, ich muss was machen, was überhaupt nichts mit meiner Generation zu tun hat. Also mit dieser mittleren Generation, sondern wo sehr viel ältere Menschen drin vorkommen und eben ein sehr viel jüngerer. Und da bin ich dann auf diese Idee des Künstlers, dieses alten Künstler-Ehepaars gekommen, also wo er Künstler ist und sie an seiner Seite und die dann eben Besuch von diesem jungen Doktoranden erwarten. Und um das Ganze wirklich aufzupeppen, habe ich das dann so gemacht, dass dieser junge Doktorand tatsächlich 2 Jahre seinen Besuch ankündigt, aber 9-mal wieder absagt. Das heißt, die Erwartungshaltung dieser beiden Menschen, die diesen Besuch empfangen, der Künstler deswegen, weil er denkt, aha, wenn der junge Doktor rankommt, wird der sein Werk weiter vorantragen und endlich in die Welt hineintragen. Und die Frau, die neben diesem etwas verbitterten Mann immer sitzt irgendwie und sich langweilt und überall angibt, dass sie jetzt Besuch von einem jungen Doktoranden erwarten und quasi, weil der immer absagt, diesen jungen Doktor, diese Absagen selbst neu erfinden muss vor ihren Freundinnen, warum er absagt. Und dadurch einen Menschen aufbaut in sich, den es gar nicht gibt und mit dem sie aber gleichsam immer lebt, der ihr ganz zugegen ist und ihr auch über diese langweiligen Tage an der Seite ihres Mannes hinweg hinweghilft.
Das ist eine geniale Konstellation, weil sie erinnerte mich, also im ersten Moment wahrscheinlich nicht nur mich, es gibt ja dieses berühmte Stück von Beckett, Warten auf Godot. Ja. Zwei Menschen, Wladimir und Estragon, warten auf Godot, der eben auch nicht kommt. Und sie projizieren, sie erwarten, sie fragen sich, warum er nicht kommt, sie schlagen die Zeit irgendwie tot und versuchen dann irgendwie doch mit der Hoffnung, irgendwann wird er schon erscheinen. Es ist natürlich anders, weil er erscheint ja dann schon. Aber was so die Parallele vielleicht ist, dass diese Erwartung, diese Projektion, ne? Also jemand wird erwartet und man projiziert ja nicht nur hinein, wer könnte das sein, sondern auch sein eigenes Leben. Und das passiert bei diesen beiden auch.
Genau, ne? genau. Und es ist halt so, dass dieser junge Doktorand, der dann tatsächlich kommt, natürlich diesen Erwartungen, die
nicht entspricht.
In keinster Weise gerecht werden kann mehr. Also der ist für beide durch diese lange Zeit des Wartens wie ein Heilsversprechen geworden. Und als er dann plötzlich vor ihnen steht, sehen die beide einen ganz anderen Menschen als den armen, jungen Doktoranden, der da tatsächlich unglücklicherweise, muss man sagen, eigentlich für alle drei dort gelandet ist dann letztendlich.
Ja, das ist wirklich total faszinierend, weil wenn man das liest, es ist ja wie so ein Kammerspiel auch aufgebaut. Ne? Mhm. Es ist so ein Drei-Personen-Stück, also eigentlich lange Zeit ein Zwei-Personen-Stück und dann irgendwie dann eben auch, es gibt auch diese drei Perspektiven, wo dann auch, es hat eine unglaubliche Komik, aber es hat auch unglaublich viel philosophische und man denkt permanent, also wir haben vorhin über das egozentrische Weltbild eines Künstlers gesprochen mit Dr. Pop. Ja. Es hat auch viel damit zu tun, also ein Schriftsteller will ja gelesen und erhört werden.
Ja.
Wie ist das bei dir? Also ein Werk hinterlassen, du tust es ja. Wie wichtig ist dir, nicht nur gelesen zu werden, das ist ja, dafür macht man es ja, aber in dem Moment, wo du schreibst, ist das für dich, beschäftigt das dich? Wen könnte das interessieren? Was wird das wirklich auslösen, was ich da tue? Oder ist es dann letztlich doch irgendwie, man schreibt diese Geschichte für sich?
Naja, eigentlich ist es bei mir tatsächlich so, dass ich es eigentlich wirklich für mich schreibe, ja. Man denkt dann immer mal, wen könnte das interessieren, aber diesen Gedanken wagt man meistens gar nicht so wirklich weiter zu formulieren, weil dann geht man durch die Straßen und denkt, aha, wer könnte von diesen Menschen hier das Buch lesen und denkt eigentlich, der wahrscheinlich nicht, der auch nicht und das muss nicht sein. Aber es gibt ja trotzdem, also das Buch ist auch ganz gut verkauft worden, es gibt Leute, die das Buch lesen und das ist auch sehr schön und aber man schreibt, also ich schreibe tatsächlich erstmal nur für mich, also oder gar nicht schreiben, versuche einen Ton zu finden, der sich dann selbst weiter verfolgt.
Und wie ist das, wenn du so eine Geschichte entwirfst, also diese Konstellation hattest du und dann muss man die Figuren ja dann auch irgendwann laufen lassen. Also man bleibt ja immer der Regisseur seiner Figuren, aber ihn irgendwie dann eben auch, also ist das so, es muss jetzt etwas passieren, weil ich mich selbst sonst anfange zu langweilen, also ich muss ihn jetzt auftauchen lassen oder ich lasse ihn nochmal absagen, um die Spannung zu erhöhen oder?
Ja, tatsächlich bei diesem Buch war das so, dass es wirklich peu à peu entstanden ist. Es fängt ja an mit dem Monolog der Natascha, also der Frau des Künstlers im Bett. Und eigentlich dachte ich sogar am Anfang, ich lasse es bei diesem Monolog und lasse diese Frau immer weiter monologisieren, bis ich dann auf einmal eigentlich wirklich wie per Zufall die Stimme ihres Mannes gehört habe, der sie einfach unterbrochen hat und gesagt hat, du sprichst. Und dann war der eben auch da. Und dann hat der auch seinen Monolog gekriegt. Und was ich mit dem jungen Doktoranden die ganze Zeit vorhatte, wusste ich bis zu der Stelle, wo der dann auch seinen Monolog bekommt, eigentlich nicht. Und eigentlich hatte ich mir auch gedacht, er ist längst schon wieder abgereist irgendwie und lass es zwischen den beiden eskalieren. Und dann dachte ich, nee, du musst es jetzt machen, das ist sonst feige, wenn du den einfach unter den Tisch, unter den Teppich kehrst vorzeitig. Und das Buch endet dann ja in einem fast 50 Seiten langen ewigen Streitdialog. Und das war eine Herausforderung, aber das wollte ich eigentlich immer mal machen, sowas leicht Aggressives und so einen ewigen Streit irgendwie, weil es also auch schwierig ist, weil Streiten ist ja was sehr Redundantes irgendwie. Und das dann irgendwie so aufzupeppen, dass es trotzdem dramaturgisch funktioniert, ist hat großen Spaß
gemacht. Und deswegen, das ist der Moment, wo man denkt, das muss eigentlich auch auf die Bühne oder so.
Ich bin auch gerade an der Bühnenfassung.
Ah, okay, super. Dran, okay, diese Bühnenfassung, da warten wir dann, dass es auf die Bühne kommt. Aber erstmal gibt es den Roman. Er ist erschienen beim Berlin Verlag, kostet 20 Euro. Sie, die Sie hier sind, können dieses Buch auch käuflich erwerben auf unserem Büchertisch von Uslar und Rei. Und Klaus-Peter Bremer wird... Jan-Peter. Es ist schon wieder passiert. Wir haben es inzwischen aufgeklärt, dieses KP Bremer. Es gab tatsächlich einen Künstler, ich müsste rot werden jetzt, der so hieß, und K.P. Bremer, Klaus-Peter Bremer, aber das ist Jan-Peter Bremer. Er wird in Kürze etwas lesen aus dem jungen, der jungen Doktorand, aber erstmal hören wir noch Musik. Jan-Peter Bremer, diesmal fehlerlos, ist bei uns. Er hat einen großartigen Roman geschrieben, Der junge Doktorand. Wir haben ein bisschen gehört, worum es geht. Jetzt werden wir hören, wie es geht. Also Jan-Peter Bremer wird den Anfang lesen.
Genau, ich lese den Anfang und wie gesagt, er spielt in dieser Mühle mit im Bett, wo die beiden alten Leute, Natascha und Günter Greilach, liegen. Und sie wacht auf und macht sich Gedanken über den Abend und was da vorher geschehen ist. Seit einer Weile schon lauschte sie dem gleichmäßigen Atmen ihres Mannes nach. Jetzt drehte sie sich auf den Rücken, öffnete die Augen und sah ins blasse Licht, das durch das Fenster des Schlafzimmers hereinfiel. Warum nur war sie schon wieder wach? Es war doch noch viel zu früh. Die ganze Nacht hatte sie kaum geschlafen. Dabei musste sie heute ausgeruht sein. Heute musste sie sich im Griff haben. Es ließ sich doch gar nicht abschätzen, was ihr an diesem Tag noch alles bevorstand. Die Ankunft des jungen Doktoranden am späten Abend hatte sie völlig überrumpelt. Natürlich hatte sie mit dieser Ankunft rechnen müssen. Aber wie hätte sie das tun sollen? Es ließ sich ja auch kein vernünftiger Grund dafür finden, warum er jetzt tatsächlich gekommen war. Wie in einem Film, so unwirklich war er aus dem Nichts aufgetaucht. Deshalb spürte sie auch noch immer das Befremden, das sie gestern sogleich erfasst hatte, als plötzlich diese Autolichter in ihrem Wohnzimmer aufleuchteten. Mit schweren Lidern hatte sie da bereits gemütlich auf der Couch gelegen und mit einem Mal hellwach zu ihrem Mann hingesehen, der wie erstarrt in seinem Sessel saß. »Wer kann denn das sein?«, hatte er noch zu ihr hingefragt, als der schwere Eisenbeschlag schon gegen ihre Tür hämmerte und sich dann zögerlich erhoben, um leicht gekrümmt mit schleichenden Schritten im Flur zu verschwinden. Schnell hatte sie mit emporgestreckten Händen ein Stoßgebet zum Himmel geschickt, dass es bloß nicht der junge Doktorand sein möge, aber noch während sie sich erhob, hatte sie schon die Stimme ihres Mannes von der Haustür her vernommen. »Nein, natürlich haben wir noch mit Ihnen gerechnet. Kommen Sie rein. Sie haben ja ein scheußliches Wetter mitgebracht. Bestimmt wollen Sie nach der langen Reise etwas essen. Stellen Sie das erstmal hier ab. Meine Frau Natascha wird Ihnen gleich einen herzhaften Teller zubereiten. Natascha, sieh mal, wen wir hier haben.« Und mit diesen Worten war er wieder ins Wohnzimmer getreten. »Er ist es«, hatte er noch schnell zu ihr hingezischt. Und schon lag ihre Hand in der großen, fleischigen und nassen Hand des jungen Doktoranden. Und sie hatte sie sofort wieder losgelassen und war rückwärtig in den Lehnsessel ihres Mannes gesunken. Sie war auch sehr erschöpft gewesen. Diese Tage, an denen sie und ihr Mann sich darauf einstellten, den Besuch des jungen Doktoranden zu erwarten, erforderten immer eine besondere Kraft. Ohne dass sie es sich eingestanden, waren sie beide an diesen Tagen entsprechend gereizt. Allein, dass ihr Mann an diesen Tagen, schon am Frühstückstisch, während er den Kopf mechanisch über die Zeitung hielt, nervös mit seinen kurzen Fingern schnippte, ließ sie innerlich fast aus der Haut fahren. Dabei wusste sie, dass seine Gedanken sich genau wie ihre auf nichts anderes als die Ankunft des Postautos richteten. Nur war es halt seit jeher ihre Aufgabe, die Post am Vormittag aus dem Briefkasten zu holen. Und wenn sie dann wieder ins Haus trat, hatte sich ihr Mann bereits nach oben in sein Atelier zurückgezogen. Es war ja auch, wie sie die Erfahrung gelehrt hatte, völlig aussagelos, ob sie die Postkarte, mit der der junge Doktorand seinen angekündigten Besuch wieder absagte, an diesem Tag im Briefkasten vorfand oder nicht. Das hatte sie sich gestern ebenfalls gesagt, als sie mit nichts als der Werbebroschüre des örtlichen Supermarkts wieder ins Haus getreten war und sich über die nächsten Stunden mantraartig vorgebetet, dass es auch dieses Mal nicht den geringsten Grund zur Beunruhigung gäbe, dass auch dieses Mal das Ausbleiben der Postkarte keinerlei Bedeutung haben würde, weil nämlich, wie sie sich immer wieder vor Augen führte, von den 9 Postkarten, mit denen der junge Doktorand seine bisherigen 9 angekündigten Besuche wieder abgesagt hatte, 7 erst 1 oder sogar 2 Tage nach dem Termin bei ihnen eingetroffen waren. Dennoch hatte auch diese scheinbare Gewissheit ihre heimliche Erregung nicht völlig dämpfen können. Sogar die große Portion Gulasch, die zu kochen ihr Mann ihr an diesen Tagen immer auftrug und von der sie dann zu zweit meist noch eine ganze Woche zehrten, hatte sie versalzen und erst am Abend, als sie schon längst auf der Couch lag, fühlte sie, wie die Last des Tages allmählich von ihr wich und einer wohligen Entspannung Platz machte. Nur das erklärte ihren Schreck, der ihr mit dem Aufleuchten der Autolichter in ihrem Wohnzimmer in die Glieder gefahren war. Wer anderes als er hätte denn auch um diese Zeit zu ihnen kommen sollen? Nass klebte ihm das Haar am Kopf und seine Lederjacke war den Schultern dunkel verfärbt. Es war ja auch ein großes Pech, dass es ausgerechnet gestern Abend so stark hatte regnen müssen. Aber selbst wenn es nicht geregnet und der junge Doktorand eine bessere Sicht gehabt hätte, hätte man ihm kaum einen Vorwurf daraus machen können, dass er in der Dunkelheit nicht zu ihnen gefunden hatte. Schon bei schönem Wetter am helllichten Tag war es schwierig, den Abzweig zu erkennen, der zu ihrer Wassermühle hinunterführte. Was konnte auch der junge Doktorand dafür, dass ihr Mann sich seit jeher weigerte, ein ordentliches Schild dort oben an der Straße aufzustellen? Und noch weniger konnte er dafür, dass sie überhaupt in diese Einöde gezogen waren. Wäre sie damals schon so weit gewesen wie heute, niemals wäre sie ihrem Mann an diesen abgelegenen, gottverlassenen Ort gefolgt. Doch für diesen Gedanken war es seit vielen Jahrzehnten zu spät. Und ebenfalls zu spät war es dafür, dem jungen Doktoranden jetzt noch eine Wegbeschreibung zu schicken. Warum nur war sie nicht schon viel früher auf diese Idee gekommen? Es war ihr doch mehr als bewusst, dass eine solche Idee nur von ihr hätte stammen können. Für alles, was einen praktischen Wert besaß, hat ihr Mann doch nie das geringste Gespür gehabt. Ihm war es schon immer völlig egal, auf welchen Umwegen die Menschen zu ihm gelangten. So eine Fahrt wie die des jungen Doktoranden bei diesem Wetter und in dieser Dunkelheit und den Kopf auf der verzweifelten Suche nach dem Abzweig immer dicht zur Scheibe vorgebeugt, hätte genauso gut tödlich enden können. Womöglich hätten sie sogar nie erfahren, dass es sich bei dem jungen Mann, dessen Unfalltod oben auf der Straße der hiesigen Zeitung einen kleinen Absatz wert gewesen wäre, um den jungen Doktoranden handelte, der gerade auf dem Weg zu ihnen war. Sie hörte sich aufseufzen und hob kurz die Bettdecke an, um die Hitze entweichen zu lassen, die sich um sie herum aufgestaut hatte. Wenn der junge Doktorand gestern eine exakte Beschreibung der Lage ihres Hauses dabei gehabt und deshalb nicht diesen blöden Abstecher ins nahegelegene Städtchen gemacht hätte, um ausgerechnet in Peters Bistro nach dem Weg zu ihnen zu fragen, hätte sich seine Ankunft gar nicht zu einem Problem für sie ausweiten müssen. Mehr noch als ein plötzliches Erscheinen war es diese Tatsache, die ihr den eigentlichen Schlag versetzte. Nur ihrer Geistesgegenwärtigkeit war es zu verdanken, dass sie sich das nicht hatte anmerken lassen. Dass sie überhaupt von diesem Abstecher erfahren hatte, war ja ohnehin nur dem glücklichen Umstand geschuldet, dass sie just in dem Moment, in dem der junge Doktorand ihrem Mann gerade von seinem Stopp im Städtchen berichtete, mit dem aufgewärmten Teller Gulasch aus der Küche ins Wohnzimmer zurückgekehrt war. Meinen Sie etwa Peters Bistro, hatte sie noch im Gehen gefragt? Was soll er denn sonst meinen, hatte ihr Mann statt seiner geantwortet. Etwas anderes hat dort am Marktplatz um diese Zeit doch gar nicht mehr geöffnet. Können Sie sich denn noch erinnern, hatte sie nun gefragt und den Teller vor den jungen Doktoranden hingestellt, welche Tische dort alle besetzt waren? Warum willst du denn das wissen, das ist doch völlig nebensächlich, hatte wieder ihr Mann geantwortet. Ich frage nur, weil mir Jutta gestern noch erzählt hat, sie morgen nicht gehen wollten, hatte sie sich nun mit dieser spontanen Lüge ihrem Mann zugewendet. Du weißt selbst am besten, was Jutta den lieben Tag über alles so erzählt, hat er abgewunken. Die gehen doch immer. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum ich ihr nicht glauben soll, wenn sie mir so etwas erzählt, hatte sie erwidert und sich im Hinsetzen an den jungen Doktoranden gewandt. Hat sie denn niemand gefragt, wer sie sind und was sie eigentlich bei uns? Das wäre ja noch schöner, hatte ihr Mann sie barsch unterbrochen. Unsere Gäste gehen die da gar nichts an. Ich stelle diese Frage auch nur, hatte sie sich jetzt den Blick auf die Tischmitte gerichtet, geschickt verteidigt, weil die gar nicht wissen können, dass wir einen Gast erwarten. Der junge Mann hier hätte doch auch ein Einbrecher sein können. So einer fragt aber nicht nach dem Weg, hat ihr Mann dazwischen gerufen. Das kannst du heutzutage gar nicht mehr beurteilen, hatte sie sich nicht beirren lassen und sich wieder an den jungen Doktoranden gewandt. Bei wem haben Sie sich denn nach dem Weg zu uns erkundigt? Bei wem soll er sich schon erkundigt haben? Was stellst du bloß für dumme Fragen? Natürlich geht man in einem solchen Fall immer zum Wirt. Dich habe ich nicht gefragt, hatte sie nun scharf in Richtung ihres Mannes gezischt und sich sogleich wieder zu dem jungen Doktoranden hingedreht, der, ohne dass sie ihm schon eine Frage gestellt hatte, bereits erschrocken nickte. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Jan-Peter Bremer. Der junge Doktorand, ich habe, während du gelesen hast, war auf deinem Buch, was hier neben mir liegt, ein kleines, ich weiß nicht, hier, wir haben hier viele Insekten. Gestern war zum Beispiel vorgestern war ein Nashornkäfer hier unterwegs. Die sind riesig groß. Käfer. Ja, Nashornkäfer. Okay. Genau, wusste ich auch nicht, dass es gibt. Hat vorne wirklich so ein Horn. Und jetzt hat hier gerade die ganze Zeit ein Insektenpaar ist hier lang gelaufen auf deinem Buch. Ja, so hintereinander. Ich glaube, die waren aber eher so in Kopulation begriffen. Die waren sich nicht so feind wie, oder nicht Ferkelei. Feind sind sie ja nicht. Ja, genau, Ferkelei. Die haben sich aber sehr wohl gefühlt. Jetzt hier sind sie wieder. Können wir vielleicht mal festhalten. Vielen Dank für das Buch, vielen Dank für den Roman und vielen Dank für die Lesung. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Danke.